Letzter Vortrag vor der Mittagspause. Es geht um Python, robustere Python-Programmierung und Programme. Ich übergebe das Wort an Stefan Schwarzer, bitteschön.
Ja, so, ja, ich begrüße Sie alle oder euch zu meinem Vortrag, also zu robusteren Python-Programmen. Ja, ich selber bin Einzelunternehmer, S-Schwarzer.com, und arbeite schon seit über 10 Jahren mit Python. Habe auch ein Buch geschrieben, habe Artikel geschrieben schon. Der Vortrag richtet sich in erster Linie an Leute, wie soll ich sagen, die schon, ja, schon mal ein bisschen Python angeguckt haben, aber auch jetzt nicht gerade unbedingt die Freaks sind oder so. Weil wenn jemand, sage ich mal, sich schon ziemlich gut auskennt mit Python, dann wird wahrscheinlich kaum irgendwas Neues hier kommen. Okay. So, erstmal ein bisschen nach der Einführung, die gleich noch kommt. Ich sage ein bisschen was zur Einrückung, was also gar nicht so wild ist, wie manchmal zu lesen ist. Objekte und Namen ist ein ganz wichtiges Thema. Das also, um grundsätzlich, sage ich mal, zu verstehen, wie Python arbeitet. Funktionen und Methoden, da gibt es ein paar Tricks, sage ich mal, oder ein paar Sachen, die zu beachten sind. Exceptions genauso, exec und eval. Wir haben eben in dem Vortrag vorweg schon mal was zu eval gesehen. Sowas, also in der Richtung sage ich hier auch was. Subprocess-Modul, was dient also dazu, also bestimmte Sicherheitslücken, die bei eval oder exec zum Tragen kommen können, um die zu vermeiden. Es gibt in Python ein paar Kurzformen, sage ich mal, oder ein paar Vereinfachungen bei der Vorschleife gegenüber zum Beispiel C. Wenn die Zeit dann noch reicht, sage ich dann noch was zum Thema Zeichenketten und zum Thema Optimierung. Auch wenn ich dann wahrscheinlich am Ende zum Teil ein bisschen schnell durchgehen muss, der Vortrag, der wird dann auch später online gestellt und da könnt ihr dann die URLs euch angucken. Okay. Ja, also Python ist eine sehr vielseitige Sprache, also das mag ich auch besonders dran. Also kann man für unheimlich viele Sachen verwenden. Man kann sich auf das eigentliche zu lösende Problem konzentrieren und muss nicht mit der Sprache kämpfen und man bekommt dadurch auch kompakte Problemlösungen. Ja, okay, aber wenn man jetzt noch nicht so routiniert ist mit Python, gibt es so ein paar typische Fehler, vor allem bei Einsteigern und Gelegenheitsprogrammierern. Und ja, ich hoffe, dass ich so die wichtigsten Sachen abdecke. Ich habe allerdings auch bei der Vorbereitung bemerkt, also man kann dann noch mehr machen, aber irgendwo musste ich ja mal ein Ende finden. Ich beziehe mich auf Python 2x. Also die Dreier-Reihe ist auch schon lange, also gibt es eine Final-Version, die ist zum Teil inkompatibel mit 2, aber 2 ist noch bei den meisten Linux-Distributionen vorinstalliert und deswegen beziehe ich mich in erster Linie darauf. Die fast alle Sachen treffen aber auf 3 genauso zu, fast alle. Ja, ein paar Sachen haben auf den zweiten Blick mit Robustheit zu tun, sondern laufen so eher unter dem Punkt Arbeitserleichterung. Aber andererseits ist es natürlich so, dass wenn man durch eine Arbeitserleichterung weniger Code hat, übersichtlicheren Code hat, dann tut das natürlich auch der Robustheit gut. Und wichtig ist natürlich, das gilt nur dann, wenn der Code wirklich einfacher zu verstehen ist und nicht nur kürzer und nicht so nach dem Motto, guck mal, was ich in einer Zeile schreiben kann. Das ne, also aus meiner Sicht geht es immer um Wartbarkeit und nicht um Show-Effekte und also nicht um kürzer als Selbstzweck. Ja, zum Thema Einrückung, also Python strukturiert ja Blöcke oder Codefragmente, zum Beispiel innerhalb einer if-Anweisung oder Voranweisung durch die gleichartige Einrückung und nicht irgendwie durch geschweifte Klammern oder sowas. Normalerweise werden 4 Leerzeichen pro Einrückungsebene verwendet. Theoretisch ist es auch möglich, dass man auch Tabulatorzeichen oder Leerzeichen mischt. Da gibt es dann bestimmte Regeln, wie dann sozusagen der Interpreter das eben auffasst. Es gibt in dieser PEP 8, das ist das Python Enhancement Proposal, sind so diverse Coding Guidelines für Python Code erklärt. Unter anderem auch diese Empfehlung, genau 4 Leerzeichen pro Einrückungsebene zu verwenden. Das wird heutzutage also unterstützen, also alles, was nicht ein total primitiver Editor ist, unterstützt das automatisch. Das heißt also, in Programmiereditoren ist es normal so, selbst wenn man Tabulator drückt, dann kriegt man 4 Leerzeichen am Anfang der Zeile. Also wenn man eine Python-Datei hier editiert, also mit Endung PY. Und ansonsten auf jeden Fall so konfigurieren, dass das passiert, weil dann geht man eigentlich praktisch jedem Problem, also was mit Einrückung zu tun hat, schon von vornherein aus dem Weg. Ja, also zum Teil heißt es dann manchmal so, ja, ist doch alles ganz schrecklich und ich kriege da furchtbare Fehler und bin dann ewig am Suchen. Prinzipiell, also es ist möglich, aber es kommt ganz selten vor, dass da irgendwie ein subtiler Fehler sich einschleicht. Normalerweise gibt es sofort irgendwie einen Syntaxfehler, dann steht dann Syntax-Error oder Indentation-Error. Das ist deswegen, weil zum Beispiel nach einer If-Anweisung, also nach einer If-Bedingung, kommt immer eine Einrückung, von einem Except muss eine Ausrückung kommen und wenn das nicht konsistent ist, dann meckert der Python-Interpreter sofort. Ja, also man kann, wenn man jetzt das doch irgendwie mutmaßt, dass man so einen Fehler hat, der jetzt nicht direkt eine Exception gibt, dann kann man zum Beispiel in Vim kann man dann Leerzeichen anzeigen, also Leerzeichen und Tabulatorzeichen sozusagen grafisch darstellen. Man kann auch einfach mal iterieren über alle über alle Python-Dateien in einem Verzeichnis mit find. Also es ist wunderschön unter Unix mit den ganzen Tools und kann hier so ein grep ausführen. Ich gebe das hier nur mal an, das sucht, listet alle Dateien auf, alle Python-Dateien, die Tabulatorzeichen enthalten. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn man den Python-Interpreter mit dem Parameter tt aufruft, dann bekommt man auch Hinweise, wenn man Tabs und Leerzeichen gemischt hat. So, eine ganz wichtige Sache, so eine Art Werkzeug, was wir gleich noch brauchen, ist der Identitätsoperator. Das ist dieses Schlüsselwort is. Das gibt an, ob es sich bei den zwei Operanden um ein und das gleiche Objekt handelt, was aber nicht das gleiche ist wie Gleichheit. Also zum Beispiel habe ich hier ein Integer 1 und ein Float 1.0. Das ist vom Wert her gleich, aber es ist nicht das gleiche Objekt. Und selbst hier, wo es ein etwas subtilerer Fall ist, wo das genau gleich aussieht, ist das zwar gleich, aber es ist nicht das gleiche Objekt. Also es sind zwei unterschiedliche Listen, die zwar den gleichen Wert haben, aber eben nicht die gleiche Liste sind. Da sieht man, wo da der Unterschied ist. Da komme ich gleich noch zu. Namen und Zuweisung. Also es ist nicht so in Python, dass man jetzt sagen könnte, eine Variable enthält einen Wert, sondern eine Variable oder ein Name verweist auf ein Objekt. Und wenn ich jetzt also sage, x ist gleich 1.0, dann habe ich halt eine Verbindung zwischen dem Objekt 1.0 und dem Namen x her. Wirkt jetzt sehr fieselig, sage ich mal, aber es ist eigentlich nicht wild, also komm ich auch noch zu. So, ja, und wenn der zum Beispiel ein Name auf der rechten Seite steht, dann wird im Prinzip das Objekt stattdessen benutzt. Ja, hier ist nochmal so ein Beispiel. Wenn ich hier 1.0 zuweise, also das ist jetzt hier, wer schon mal mit Python was gemacht hat, interaktiver Interpreter, so wie das da erscheinen würde, dann gibt es diesen Prompt. Wenn ich als zweite Anweisung y gleich x sage, dann binde ich in dem Moment y, also den zweiten Namen y, an das gleiche Objekt 1.0. Und dann kriege ich auch hier mit x ist y, kriege ich auch true. So. Also die 1.0 wird jetzt nicht sozusagen, also wie man es vielleicht in C sagen würde, in die Variable y kopiert, sondern es ist einfach nur ein zusätzlicher Zeiger, wenn man will, aufs gleiche Objekt. Ja, wichtiger Unterschied, veränderbare und unveränderbare Objekte. Die unveränderbaren sind normalerweise einfache Datentypen, das ist aber nicht das Kriterium für Unveränderbarkeit. Und bei Veränderbaren kann ich das Objekt selber ändern, was nicht das gleiche ist, wie einem Namen ein neues Objekt zuzuweisen. Aber das, was hier in Rot hervorgehoben hat, das sind also Änderungen des Objektes, hier, was vorher die leere Liste war, also an dem Objekt selber. So, hier habe ich das mal so als Grafik. Also wenn ich nach dieser ersten Anweisung, was hier jeweils rot hervorgehoben ist, habe ich halt einen Namen x, der auf ein Objekt 1.0 verweist. Und wenn ich jetzt also die zweite Anweisung habe, y gleich x, dann habe ich eben nur einen zweiten Namen, der auf ein und dasselbe Objekt zeigt. Und deswegen ist auch x ist y, liefert auch true. Deswegen, wenn ich jetzt das hier, also was wo man auf den ersten Blick sagen könnte, okay, der Wert von y ändert sich nicht, stimmt auch gewissermaßen, aber dann passiert das hier. Also ich erzeuge ein neues Objekt 1.0 und y verweist darauf und nicht mehr auf 1.0. Und deswegen ist auch x ist y, gibt dann auch false. Das ist bei unveränderbaren Objekten, wie zum Beispiel eben Zahlen, hat das keinen Einfluss darauf oder unterscheidet sich äußerlich nicht davon, wie es zum Beispiel in C wäre. Aber bei veränderbaren Objekten ist der Unterschied ganz wichtig. Hier habe ich jetzt auf den ersten Blick erstmal das Gleiche. Nehme hier eine Liste, die aus dem Element 1 nur besteht, weise das an, also verbinde sozusagen den Namen L1 mit dieser Liste. Das ist jetzt auch wieder so, ich habe einen zweiten Namen, der auf die Liste verweist. Und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist eben diese Veränderbarkeit der Objekte. Ich verändere jetzt das Objekt selber. Das ist der entscheidende Unterschied zu unveränderbaren Objekten. Also wenn das unterschieden wird, wenn gesagt wird, ich habe ein veränderbares Objekt, heißt das, ich kann das Objekt selber ändern, nicht nur irgendwie eine Verbindung zu einem Namen. Und das hat auch den Effekt, wenn ich im Interpreter nicht nur das L1, wo ich jetzt das angehängt habe, da kriege ich nicht nur 1, 2, sondern ich sehe das in der Liste 2 genauso, weil beide auf ein und dasselbe Objekt verweisen. Und wenn ich jetzt also sowas mache, dann haben wir auch wieder analog zu vorher, haben wir zwei, also ein neues Listenobjekt, okay, diesmal mit einem anderen Wert, aber ansonsten eben auch ein Objekt, ein Name, ein anderes Objekt mit einem anderen Namen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an der L1 hier 3 anhänge, dann ändert sich halt nur diese Liste. Und wenn ich die hier ausgebe, dann sehe ich das auch entsprechend. Ja. Hier ist nochmal so eine Kombination, die bringe ich nur deswegen, um das mal hervorzuheben, dass wenn ein Datentyp nicht veränderbar ist, kann er trotzdem Werte enthalten oder Objekte enthalten, die veränderbar sind. Und in dem Fall habe ich so, ich habe hier eine Liste mit dem Element L und ich erzeuge ein Tupel, was sozusagen wieder geschachtelt diese Liste enthält. Hier versuche ich jetzt nun mal an das Tupel was anzuhängen. Ein Tupel ist aber ein unveränderbares Objekt. Dass es jetzt gerade keine Append-Methode hat, heißt es nicht automatisch, dass es unveränderbar ist, aber Tupel sind unveränderbar, Tupel selber. Aber ich kann an die Liste was anhängen. Durchaus, die in dem Tupel geschachtelt ist, also da drin enthalten ist. Dann habe ich folgenden Aufbau, folgende Konstellation. Ich habe hier das Tupel, das enthält einen Verweis auf eine Liste. Das ist also diese hier, nachdem ich die 2 angehängt habe. Und ich habe einen Namen T, der auf das Tupel verweist. Und ich habe, außer dass ich hier einen direkten Bezug habe, sozusagen einen anonymen Bezug, habe ich zusätzlich noch den Namen L von hier oben, der auch auf die Liste verweist. Also wie gesagt, das ist unter Umständen wichtig, je nachdem, was man da vor sich hat, dass also, wenn ein Datentyp unveränderbar ist, kann er trotzdem unter Umständen Werte enthalten, die veränderbar sind. Ja, dynamische Typisierung oder Bindung. Python wird manchmal als Sprache mit dynamischer Typisierung bezeichnet. Manche sagen, das ist missverständlich. Weil es ja bedeuten würde, dass eine Variable oder ein Objekt, besser gesagt, den Typ ändern kann. Das passiert aber nicht. Es gibt höchstens pathologische Fälle, wo man sozusagen im Nachhinein die Klasse ändert oder den Typ ändern kann, aber das passiert nicht so einfach. Das muss man dann schon bösartig wollen. Aber das kommt auch eigentlich in Produktionscode nicht vor. Okay. Natürlich kann andererseits ein Name auf Objekte unterschiedlicher Typen verweisen, weshalb manche sagen, dynamische Bindung wäre ein besserer Begriff als dynamische Typisierung. Und, das ist jetzt halt mal so ein Beispiel, was eben zum Beispiel in C so nicht gehen würde. Okay, davon abgesehen, dass man keine Listen als eingebaute Datentypen hat. Aber ich kann hier zum Beispiel eben sagen, A verweist auf diesen String und sofort in der nächsten Anweisung A verweist auf die Liste. Also es gibt jetzt nicht einen festen Datentyp für A. Sondern A ist einfach nur ein Name, der kann mit beliebigen Objekten verknüpft sein. So, wird aber in Produktionscode praktisch nicht gemacht, also ganz selten, denke ich. Sowas, also dass man jetzt ganz unterschiedliche Typen dazu weist, also eine Variable quasi recycelt, man könnte ja auch eine mit einem anderen Namen nehmen. Was es manchmal gibt, ist die Unterscheidung zwischen, irgendwelchen Strings und None oder irgendwelchen Listen und None. Irgendwelchen Tupeln und non oder wie auch immer, und non wird dann verwendet, also dieser besondere Wert, um anzuzeigen, dass ich diese Variable oder diesen Namen sozusagen noch nicht initialisiert habe, zum Beispiel. So, also automatische Typumwandlung kommt ganz selten vor, wobei in dem Fall, also vor allem bei numerischen Berechnungen, wobei es also auch in dem Fall nicht so ist, dass die 1.0 sozusagen das Objekt, dass die 1 nicht in eine 1.0 gewandelt wird, sondern die wird, also es wird ein neues Objekt 1.0 erzeugt und das addiert. Und sowas, das geht in Python nicht, beziehungsweise es gibt eine Fehlermeldung, es gibt eine Exception, Type Error, wenn ich jetzt versuche, eine Fließkommazahl mit einem String dazu zu addieren. Ja, dann eine Sache, die ich in diesem Kurzpaper schon mal angedeutet hatte. In manchem Code steht drin, if der und der Wert gleich gleich none. Und es wird aber empfohlen, oder ich empfehle das auch, Wert ist none zu schreiben. Und der Grund besteht darin, dass eine Klasse diesen Vergleichsoperator überschreiben kann. Also wenn ich zum Beispiel diese Klasse definiere, dann heißt das, alles, was ich damit vergleiche, kommt immer true raus. Also ich überschreibe diese spezielle Methode, bekomme immer true zurück, erzeuge hier ein Objekt dieser Klasse und wenn ich jetzt sage, IG für immer gleich, ist gleich gleich none, true, ja, sofort, none gleich gleich IG, auch klar, sofort, ist none, es ist natürlich nicht none, ne? Aber es ist wertgleich in dem Fall, weil ich das in der Klasse so definiert habe. Wenn ich aber mit is none vergleiche, oder also das in Relation setze, dann bekomme ich false raus und das ist das, was ich normalerweise in so einer if-Abfrage will. Ja, deswegen Empfehlung ist non verwenden. Ja, also es ist zwar extrem selten, dass jetzt also eine Klasse in der Form hier einen Vergleichoperator überlädt oder so, aber wenn man ist non schreibt, geht man solchen Problemen von vornherein aus dem Weg. Da gibt es dann, muss man auch keine Fehler suchen. Ja. Eingebaute Datentypen sind falsch, also es sind so ein paar, die man ja, sich merken muss, aber es sind einmal alle Nullwerte, also alles, was numerisch Null ist, also Integer, Float, komplexe Zahlen gibt es auch eingebaut in Python, wenn ich 0 plus 0i habe, ist 0, das ist false, falsch, leere Strings, leere Container und der spezielle Wert None, die sind alle falsch. Und alle anderen eingebauten Objekte sind wahr. So, man kann jetzt entsprechend, wenn man das weiß, kann man bestimmte Abfragen vereinfachen. Wenn ich zum Beispiel fragen würde, also ich muss dann in der if-Anweisung nicht schreiben, if Wert gleich gleich true, sondern ich könnte einfach sagen, if Wert, Doppelpunkt und dann den Rumpf schreiben und hier entsprechende andere Vereinfachungen. Also das hier sieht man manchmal, um abzufragen, habe ich irgendwas in der Liste, aber dann kann ich auch hier sowas machen und ich sage dazu gleich was. Was ist da dran so toll? Also ich finde daran schön, dass es ist kürzer und es ist, finde ich, verständlicher oder es ist etwas abstrakter sozusagen. Man denkt nicht so sehr in dem Code, was die Sprache macht, sondern wie gesagt ein bisschen abstrakter, wenn man nämlich das nicht, zum Beispiel wenn man es mit einer Liste vergleicht oder eine Liste, die sich anguckt, nicht fragt, sind Werte in der Liste, sondern gibt es das? Also habe ich da was von? Oder also in dieser Liste, das nicht alle, habe ich was von im Sinne der Redewendung. Also hier zum Beispiel, wenn ich diese Namen, was eine Liste ist, anzeigen lassen würde, könnte ich einfach sagen, habe ich Namen? Gibt es Namen? Ja, dann gebe ich hier so eine Liste aus, durch Zeilenumbrüche getrennt. Und ansonsten sage ich zum Beispiel keine Namen in der Liste. Also wäre das sozusagen nur in der Form kennt, ich würde empfehlen, mal sowas auszuprobieren. Wer sich damit aber partout nicht anfreunden kann, würde ich immer sagen, dann mach es ruhig so, wie es dir gefällt, weil wenn man jetzt eine andere Version, also eine andere Schreibweise verwendet und sich dann ständig beim Lesen fragen muss, ja, ist das wirklich das, was ich meine oder macht das wirklich genau das, was ich denke, wenn man sich dann immer wieder fragen muss, dann sollte man lieber eine Schreibweise nehmen, die man auf Anhieb versteht oder besser versteht. Also es gibt keine Pflicht, das so zu machen, aber ich finde es nützlich und man sieht es in viel Python-Code. Ja, dann zum Beispiel ein Problem, was vielleicht Leute haben, die jetzt eher Perl oder Pascal oder sowas aus der Richtung kommen, wenn ich eine Funktion, eine Methode einfach nur so nenne, dann wird sie nicht ausgeführt, sondern es ist einfach das Funktionsobjekt, das ist einfach da und wenn ich also sowas hier schreibe, dann schließe ich die Datei nicht. Ich erzeuge hier ein Dateiobjekt, lese hier in dem Beispiel 100 Bytes ein, will die schließen, passiert aber nicht, aber ich muss sie halt aufrufen und dann wird sie geschlossen. Also die Klammern, man kann jetzt also bei einer Funktion, einer Methode, die jetzt keine Argumente braucht oder so, heißt es nicht, dass man da die Klammern einfach weglassen könnte. So, Default-Argumente, das ist auch ein wichtiger Punkt, werden nur einmal bei der Definition ausgewertet. Also zum Beispiel hier diese L ist eine leere Liste und nicht bei jedem Aufruf. Also es ist nicht so, dass jetzt, wenn ich diese Anhängen-Funktion aufrufe, ist es nicht so, dass L jedes Mal auf eine leere Liste zurückgesetzt wird. Und dadurch funktioniert dann auch sowas. Also ich sage Anhängen 2, dann hänge ich hier an die Liste 2 an, was zu Anfang noch eine leere Liste ist. Und wenn ich nochmal sage Anhängen 5, dann hänge ich an die Liste, wo schon die 2 drin steht, nochmal eine 5 an. Das ist alles immer das gleiche Listenobjekt, aber es wird halt nur am Anfang, also wenn ich in dem Moment, wo ich diese Funktion definiere, belegt. So, ich kann, wenn ich eine Funktion aufrufe, eine Methode ganz genauso, kann ich Namen angeben. Das ist dann ein Vorteil, wenn ich jetzt relativ viele Parameter habe, okay, davon abgesehen, dass man dann vielleicht den Code anders schreiben sollte, aber wenn ich sowas habe, ich habe viele Parameter, dann muss ich mir nicht genau überlegen, wenn ich jetzt 3 Integers habe, in welcher Reihenfolge muss ich die schreiben, was haben die jeweils für eine Bedeutung, sondern wenn ich weiß, wie die heißen, hier in der Definition, dann kann ich einfach zum Beispiel die auch in einer anderen Reihenfolge listen und muss denen nur die passenden Namen geben. Also hier habe ich a gleich 1, b gleich 2, c gleich 3, habe ich hier genauso. A gleich 1, b gleich 2, c gleich 3, kriege ich auch das gleiche Ergebnis raus. Ja, dann gibt es so eine spezielle Syntax, mit der man quasi Argumente durchreichen kann. Ist dann nützlich, wenn man, sage ich mal, eine Funktion irgendwo zwischenschalten will, die irgendwelche Auswertungen vornimmt, aber sich eigentlich nicht unbedingt für die Argumente im Einzelnen interessiert. Ja, und hier habe ich jetzt also eine Funktion f, hier habe ich eine Funktion g, die übernimmt einfach von, wenn die aufgerufen wird, die Argumente, egal wie sie sind, gibt aus, welche sind ohne Namen übergeben worden, welche sind also als Keyword-Arguments übergeben worden, also mit Namensnennung. Und dann rufe ich einfach von hier mit den Werten, die ich bekommen habe, mit den Argumenten, rufe ich f auf. Und wenn ich hier das zum Beispiel in einem Beispiel so mache, g rufe ich auf mit dem Positionsargument 1 und mit den Keyword-Argumenten 3 und 2 hier, c gleich 3, b gleich 2, kriege ich die Ausgabe und dann wird im Anschluss, also durch diese beiden Print-Anweisungen und hier durch den Aufruf von f, werden einfach diese Parameter durchgereicht und ich kriege das hier das Ergebnis, also beziehungsweise das Ergebnis ist none, aber die Ausgabe ist ABC, also 1, 2, 3. So, ja. Das ist auch eine Sache, wo sich mancher wundert, dass das nicht so funktioniert, wie man denkt. Wenn ich zum Beispiel hier eine Funktion habe, Liste löschen, die habe ich jetzt einfach mal so genannt. Und ich weise jetzt diesem Namen was zu oder verknüpfe den mit einem neuen Objekt, dann ändere ich durch so eine Anweisung nur einen neuen lokalen Namen in diesem Funktionsrumpf. Ich ändere aber nicht dieses ursprüngliche Objekt, das ich bekommen habe. Und das führt dann dazu, dass es zwar hier eine Anweisung gibt, aber dass das Argument hier gar nichts von der Änderung mitbekommt. Also so wie hier, also ich sage Liste löschen, auf den ersten Blick setze ich die Liste auch auf eine leere Liste, aber es ändert nichts. Weil die Argumentübergabe auch wie eine Zuweisung funktioniert. Das heißt, ich muss wirklich einen Namen mit diesem Objekt verknüpfen, aber das passiert nicht, wenn ich das so schreibe. Es funktioniert aber so, weil ich in dem Moment ändere ich das Argument selber, wenn ich das so schreibe. Das ist eine sogenannte In-Place-Änderung. Also da in dem Fall sage ich, also es ist ein Slice, ich weiß nicht, wer es kennt oder wie gut ihr es kennt. Das ist ein Slice, der halt sagt, das bezieht sich auf die ganze Liste, alle Elemente der Liste und ich ersetze sozusagen alle Elemente in der Liste durch eine leere Liste und lösche dadurch effektiv die Liste. Und dann sehe ich auch diese Änderung. Vielleicht Fragen hinterher oder ist das irgendwas? Nein. Ja, also eine Kopie, was du möglicherweise meinst, ist, wenn das auf der rechten Seite steht, dann lege ich durch Liste, Klammer, Ecke, Klammer auf, Doppelpunkt, Ecke, Klammer zu, eine sogenannte flache Kopie an. wenn es auf der rechten Seite steht. Machen wir am besten nachher, nach dem eigentlichen Vortrag. Also entweder in dem Diskussionsteil oder nach dem Vortrag. Ja, Exceptions. So das, sage ich mal, traditionelle, was man eher aus C kennt oder aus Shell-Skripten. Rückgabewerte ist, finde ich, relativ unangenehm, weil man, wenn man durch eine Aufrufhierarchie hinweg jedes Mal diese Fehlercodes mitschleppen muss und man muss auch ganz bewusst darauf achten, die auszuwerten. Und wenn man es vergisst, dann bekommt man manchmal also sehr subtile Probleme. Deswegen finde ich das an sich sehr gut, Exceptions zu verwenden, statt Fehlercodes anzugucken. Es gibt auch Argumente in die andere Richtung, ich habe da einiges zu gelesen, aber also Fehlerbehandlung mit Exceptions ist in Python normal und auch ganz ordentlich. So, davon möchte ich abraten, von einem reinen Except, habe ich schon ganz, ganz oft gesehen. Ich habe es sogar in einem Buch gesehen, das hat mich ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. Okay, das Problem ist, dass so eine Syntax manche Exceptions, die auftreten können, ungewollt abfängt. Ich bringe dazu gleich ein Beispiel. Es gibt ja nicht nur zum Beispiel sowas wie ein IO-Error, wenn jetzt eine Datei nicht vorhanden ist, sondern man kann sich auch einfach verschrieben haben oder sowas, dann kriegt man hier Name-Error und man würde einfach dann die Fehlerbehandlung anwenden, die man eigentlich für eine fehlende Datei vorgesehen hat. Das will man aber eigentlich nicht. Also es verschleiert, verschleiert Fehler. Das ist so ein Beispiel. Ich würde hier meinetwegen beigehen, würde sagen, Dateiobjekt, open, eventuell nicht da, also irgendein Dateiname und denke mir so, ja okay, schreibe hier accept und wenn das nicht klappt, dann wird es ein IO-Error sein und dann sage ich Datei nicht vorhanden. Ich habe mich aber hier verschrieben und bekomme einen Name-Error dadurch und mache die Fehlerbehandlung für eine nicht vorhandene Datei. Ja. Also ist, wie gesagt, rate ich eher von ab. Jemand, dem ich den Vortrag vorher gezeigt hatte, sagte mir, manche machen das deswegen, weil sie nicht wissen, was gibt es eigentlich für Ausnahmeklassen. Da habe ich hier nochmal den Link angegeben. Das ist also in der Python-Doku drin. Und das ist auch in der Python-Doku, zum Beispiel bei Open, ist auch erklärt, zum Beispiel, dass es einen IO-Error auslöst, wenn die Datei nicht vorhanden ist. So, es gibt mal ja keine Regel ohne Ausnahme. Also eine Ausnahme fällt mir ein, wo das in Ordnung ist. Ich sage es nur so der Vollständigkeit halber. Und zwar bei Server, zum Beispiel bei Serverprozessen, die fremden Code ausführen, also wo der Server von jemand anders programmiert ist, wie der Code, der ausgeführt wird, der aufgerufen werden soll. Und dann ist dabei die Überlegung, dass ein fehlerhaft laufendes Servlet nicht gleich den ganzen Server abstürzen lassen soll durch eine Exception. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Also in dem Serverteil steht dann sowas. Das hier, die Servlet, das ist also Code, sozusagen Fremdcode. Und wenn da jetzt irgendwie ein Programmierfehler drin ist, dann sollen immer noch andere Seiten trotzdem ausgeliefert werden können und nicht irgendwie gleich der ganze Server abstürzen. Und weil natürlich hier der Servercode nicht wissen kann, was können da für Exceptions auftauchen, wird das dann zum Teil wird das dann so gemacht. Ne? Dann wird der Fehler geloggt, man kommt also an dieses Exception-Objekt ran, man kann sogar den ganzen Traceback mitloggen im Logfile und trotzdem weitermachen. So, das ist auch ein Fehler, der auftauchen kann also im Zusammenhang mit Exceptions, dass man nämlich sozusagen zu viel in das Try reinschreibt. In dem Beispiel möchte ich einen Hash, also ein Dictionary, das also als Schlüssel meinetwegen Namen enthält, dem möchte ich sozusagen noch einen zusätzlichen Schlüssel Alter geben und hole das über eine Funktion aus einer Datenbank meinetwegen. Und denke mir jetzt so, naja, okay, wenn jetzt der Name gar nicht vorhanden ist, also beziehungsweise Name nicht als Key vorhanden ist im Dictionary Person, dann sage ich keinen Datensatz für Personen sowieso. Ja. Problem ist natürlich, wenn ich sowas habe, ich habe ja hier auf einen Key-Error geprüft, wenn ich einen Key-Error bekomme, dann weiß ich nicht, liegt es daran, dass der Name nicht da war oder lag es vielleicht daran, dass hier der Name nicht im Cache war? Habe ich vielleicht einen Fehler im Cache-Code? Also ist das natürlich sehr grob vereinfacht. Aber sollte man sich vor Augen halten. Also in dem konkreten Fall kann man das dann so machen, dass man diesen ersten Dictionary-Zugriff rauszieht, also vor die Try-Anweisung, oder man könnte das auch wieder in eine eigene Try-Except-Anweisung passen. packen. So. Okay, und dann würde ich in dem Fall wirklich nur das abtesten, also den Fehlerfall, den ich behandeln will. Ich würde aber das Problem möglichst von vornherein vermeiden, indem man gar nicht unbedingt oder nur sozusagen in dem Moment, wo es auftauchen kann, nur den Key Error verwendet und ansonsten das sozusagen in anwendungsspezifische oder stärker abstrahierte Schnittstellen oder Exceptions umwandelt. Also zum Beispiel eben Cache-Fehler oder Cache-Error statt Key-Error. Dann kann ich die auch auseinanderhalten, wenn die hier ausgelöst werden. Ja, try-finally ist auch eine ganz nützliche Sache. Wird immer dann verwendet, wenn man Ressourcen freigeben will. Sieht man häufig auch im Zusammenhang mit Dateien, die geschlossen werden. Ich nehme mal das Beispiel hier. Stelle eine Verbindung zu einer Datenbank her, bekomme ein Datenbank-Connection-Objekt. Und egal, was jetzt hier passiert, auch wenn es eine Exception gibt, ich möchte auf jeden Fall diese Datenbankverbindung schließen. Das ist dieses dbconclose. Das Rollback hat was mit SQL-Datenbanken, mit Transaktionen zu tun. Das ist sozusagen, um auch nochmal auf der sicheren Seite zu sein. Ich wollte bloß mal was anderes bringen, als immer nur Dateien, die geschlossen werden, weil das ist dann das häufigste Beispiel. Ab Python 2.5 geht das sogar noch ein bisschen eleganter. Und zwar gibt es die with-Anweisung, die das sozusagen implizit auch macht, das Gleiche. So verwendet wird das so, dass man sagt with, dann, also okay, hier ist jetzt das Beispiel mit der Datei. Also wenn ich das jetzt sozusagen übersetzen würde, würde ich hier schreiben with connect Datenbank s dbcon, also db-con. Dann führe das hier aus, was hier steht. Und es muss dann hier ein sogenannter, wie heißt das? Entry-Handler, nee, weiß ich nicht. Programmiert werden, dass sozusagen dass der Datenbankobjekt weiß sozusagen, wie es zu schließen ist, also dass es diese beiden Funktionen ausführt. Diese Anweisung braucht man nur und nur für Python 2.5 oder 2.5x. In 2.6 ist das sozusagen implizit, das hat einfach mit dem Übergang zu tun, weil in 2.5 war dann zum ersten Mal with ein Keyword, wenn jemand vorher eine Variable verwendet hat, also namens with, dann hätte der einen Syntaxfehler bekommen und deswegen gibt es dann immer diese Migrationspfade. Kann ich später, also wenn da Fragen zu sind, kann ich dann noch was zu sagen. Mehrere Ausnahmen pro Except-Zweig. Wenn ich hier Code habe, der einen Value-Error oder Index-Error auslösen kann und ich möchte jetzt beides abfangen, ich möchte die gleiche Fehlerbehandlung haben, sowohl im Fall eines Value-Error oder Index-Error, dann wird dieser Code nicht so funktionieren, wie er soll. Und zwar liegt das daran, dass die Syntax für das Except ist, Except, Exception-Klasse, Exception-Objekt. Also wenn man ein Exception-Objekt angibt. Und das würde in dem Fall dazu führen, dass das, was hier als Index-Error steht, also gleichgesetzt wird mit einem Objekt von Value-Error, wenn Value-Error aufgetreten ist. Und Index-Error würde überhaupt nicht abgefangen werden. Dazu muss man, um das aber zu erreichen, also dass es das macht, was man will, muss man da nochmal Klammern rumsetzen. Und glücklicherweise ist das in Python 3x nicht mehr so, da ist diese Syntax gar nicht mehr möglich. Und da muss man dann schreiben, except, also entweder das ohne die Klammern, oder man schreibt, also wenn man hier ein Exception-Objekt haben will, schreibt man except Exception-Klasse as Exception-Objekt. Aber wie gesagt, erst ab 3x. Sonst muss man da ein bisschen drauf achten. Ja, dann Sonstiges, noch so ein paar Anmerkungen dazu. Also die Except-Zweige, also wenn ich jetzt einen Try habe, Except Value Error, Except Sowieso Error, Except Sowieso, verschiedene Fehlerbehandlungen und ich habe jetzt da abgeleitete Klassen drin, dann muss ich immer mit der speziellen anfangen, weil der erste Except-Zweig, wo die Klasse passt, die wird genommen. Und wenn ich jetzt die allgemeinere Klasse weiter oben schreiben würde, dann wird der Code für die speziellere Exception gar nicht mehr ausgeführt. Ja, das sieht man zum Teil noch in altem Code, dass da irgendwie steht Race und ein String, das steht natürlich dann nicht so nicht. ist ab Python 2.6 sowieso verboten, 3x sowieso, also in den 3er Python-Versionen ist das sogar ein Type-Error, ist das ein Fehler. Sollte man nicht verwenden, sondern immer Exception-Klassen, also immer von Exception ableiten. Ach ja, genau, Exec und Eval. Ich glaube, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Also wenn man so mit Python anfängt, dann denkt man, okay, ich kann zur Laufzeit irgendwelchen Code interpretieren, ist ja eine irre Sache. Ist auch eine irre Sache. So, hat aber ein Problem, der Code wird zum Teil unübersichtlicher, den ich unter Verwendung von exec und eval schreibe. Und ich habe die Syntaxkontrolle auch erst zur Laufzeit, also wenn ich dieses exec ausführe und nicht irgendwie einen Syntax-Error beim Importieren des Moduls. Sicherheitslücken, gebe ich gleich ein Beispiel. Und was auch Code-Analysen durch andere Programme, durch spezielle Hilfstools, so wie PyLint oder sowas, die können dadurch behindert werden, sage ich mal. Hier ist mal so ein Fall, das erzeugt sozusagen eine spezielle Funktion. Ich gebe hier ein Offset rein und ich baue eine Funktion, die soll das Argument plus den Offset, den ich in der äußeren Funktion habe, zurückgeben. Wenn das unübersichtlich aussieht, kann ich es gut verstehen. Die andere Variante, die ich gleich zeige, ohne exec, die ist übersichtlicher. So. Und verwendet wird das dann so, dass ich sagen kann, neuer Addierer, baue mir einen Addierer, der gibt dann hier diese Funktion zurück, return Addierer, die ich hier definiert habe. Und dann, das ist der Offset, 3 und 2 will ich da drauf addieren. Hier, ne, hier ist der Offset, hier ist das Argument. Bekomme ich also Rückgabewert 5. Das ist so ein Beispiel, wo ich mit eval hier ein Attribut sozusagen anpasse, dass ich da einen Integer-Wert einsetze. Ne, und man kann das aber genauso gut so schreiben, in dem exec-Fall, also beziehungsweise auf exec verzichten. Kann ja in Python ohne weiteres so Funktionen schachteln. Also ich sage jetzt, definiere mir diese Funktion, also innerhalb der Funktion baue Addierer, definiere mir eine Funktion Addierer und die nimmt den Offset und addiert es zusammen mit dem übergebenen Wert n und ich gebe einfach diese neu erzeugte Funktion zurück. Ja, das ist also, sage ich mal, ganz geradlinig oder so, da braucht man kein exec für und das macht genau das Gleiche. Und um dieses konkrete Problem oder diese konkrete Anwendung von eval hier loszuwerden, da kann man getAttre verwenden und es gibt auch so ähnlich nochmal setAttre und delAttre, also für Attribute. Da kann man, also geht übrigens auch so ähnlich in JavaScript, da gibt es auch so ähnliche Konstrukte, da braucht man auch kein eval, um sowas auszuwerten, um jetzt irgendwie auf einen bestimmten Key zuzugreifen oder auf ein bestimmtes Attribut eines Objekts, könnte man das einfach so machen, ohne eval. So, ja, genau, Sicherheitslücken. Jetzt nur mal so ein Beispiel. Ich habe irgendwo eine Website und ich sage jetzt, wunderbar, da kann der Anwender eine Funktion eingeben und ich erzeuge davon eine Wertetabelle und für jeden Wert in der Wertetabelle führe ich dieses eval aus und zeige dann die Funktion an. Was das jetzt im Detail macht, ist jetzt hier nicht von Belang. Problematisch ist das aber, wenn nicht jemand eine Funktion angibt, sondern zum Beispiel sowas eingibt. Na, und ich würde das evaluieren, dann löscht mir das alle Dateien in dem Verzeichnis, wo gerade das aktuelle Verzeichnis des Servers ist. Ist natürlich unschön. Will man eigentlich nicht haben, genau. So, okay. Das eine, das gilt allerdings jetzt nicht für diesen konkreten Anwendungsfall, ist, wenn man jetzt eine Funktion aus einem also als Eingabeparameter bekommt, dann kann man den zum Beispiel gegen gültige Werte prüfen, wenn man jetzt ein bestimmtes Set, eine bestimmte Menge von gültigen Werten hat. Und wenn das eben keinen gültigen Wert hat, dann könnte man also an der Stelle immer noch evaluieren, also wenn es einen gültigen Wert hat, weil man ja weiß, das sind nur sichere Werte. Oder man kann eben im Fall, wenn das keiner davon ist, kann man das entweder abweisen mit einer Fehlermeldung oder man verwendet irgendeinen Default. Ja, bei dem Funktionsplotter ist das komplizierter, leider komplizierter. Da braucht man dann schon speziellen Parser. Je nachdem, was man da parsen will, kann das aufwendig sein. Aber es gibt zum Beispiel sogar konkret für diesen Funktionsplotter gibt es in dieser, ich glaube in PyParsing ist das, gibt es sogar als Beispiel diesen Funktionsauswerter, also einen Parser für solche Funktionsausdrücke. Also es gibt verschiedene Parser-Bibliotheken, also im Python Package Index oder bei diesem Python Recipes Active State. Hier sind ein paar genannt und hier sind auch Links zum Beispiel. Also das ist sozusagen ein Link, wo Links zu finden sind zu diesen Bibliotheken. Man kann auch einfach nach den Dingern im Python Package Index suchen. Ja, Subprocess vermeidet ein paar Probleme von eval. Zum Beispiel jetzt eben, wenn man hier einen Namen übergibt, wenn ich zum Beispiel hier ein Verzeichnislisten will, ausgeben will, und ich würde sagen, das ist Home Schwarz, das ist mein Home-Verzeichnis, dann funktioniert das auch. Wenn jetzt aber das irgendwie Code in einer Serveranwendung ist oder so, und ich würde jetzt hier als String dem das hier vorwerfen, dann habe ich das gleiche Problem wie vorhin. Solche Zeichenketten sozusagen zu entschärfen, also dass sie das wirklich als Namen auffassen und nicht direkt der Shell zum Fraß vorwerfen, das kann knifflig sein, aber es geht viel einfacher mit dem Subprocess-Modul, gibt es glaube ich seit Python 2.4. Da übergibt man das dann in so einer Listenform und dann wird der Name so genommen, wie er kommt. Also er würde dann wirklich versuchen, diesen Dateinamen zu verwenden. Und im schlimmsten Fall sagt er halt, das Verzeichnis gibt es nicht oder so, aber es wird nicht irgendwelcher Code als Seiteneffekt ausgeführt, den man nicht haben will. Und für PSP Open zum Beispiel, also um zum Beispiel Werte aus einer Pipe zu lesen oder sowas, gibt es auch Entsprechungen im Subprocess-Modul. Ja, Vorschleifen. Wer jetzt so mehr aus der C-Ecke kommt, wird vielleicht sowas machen. Also hier über alle Indizes iterieren, die sozusagen zu dieser Liste passen, also von 0 bis 2. Dann könnte ich hier auf die Idee kommen zu sagen, Länge dieser Liste, das ist 3 und X-Range von 3 gibt dann nacheinander 0, 1, 2 und ich würde auf die Liste zugreifen und entsprechend über den Index drauf zugreifen. Das geht einfacher, nämlich so. Man kann also über eine Sequenz iterieren, einfach so, und muss dann nicht mit den Indizes hantieren. Ja, wenn man den Index doch mal braucht, dann gibt es diese Enumerate-Funktion. Dann bekommt man also bei jedem Schleifendurchlauf nicht einen Wert aus der Liste, sondern zusätzlich den Index. Dann kann man sowas schreiben, vor Index, Sprache, in Enumerate, Sprachen. Und dann ist also das hier der Index, 0, 1, 2 nacheinander und das entsprechende Element aus der Liste. Und kann das hier verwenden. Ja, Zeichenketten. Bytestrings und Unicode sind unveränderbar. Man muss nicht mit regulären Ausdrücken hantieren, bloß weil das zum Beispiel in Perl eingebaut ist, sondern also für bestimmte einfache Sachen. Also wenn man jetzt nur gucken will, fängt der String mit einem bestimmten anderen String an, dann sagt man String starts with Anfang, ends with genauso. Wenn ich gucken will, ist der String A in B enthalten, sage ich einfach nur A in B. Das ist diese Variante. Es gibt zwar auch noch diese Index- und Find-Methoden und Funktionen, aber die braucht man praktisch nicht mehr. Und dann kann man natürlich auch solche Sachen machen, okay, in dem konkreten Fall hätte ich besser ein Endswith verwendet, aber alles, was man mit Listen, mit Slices machen kann, da kann man mal so gucken, mal in der Python-Doku, das ist sehr vielseitig. Was ich hier leider nicht behandeln kann, weil das ist, also kann man auch einiges zu erzählen, zum Thema Bytestrings versus Unicode-Strings, also das ist alles, was eben dieses U vorweg hat. Da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen, würde ich euch ganz dringend empfehlen, also wer das noch nicht kennt oder weiß, die Unterschiede und was mit Encodings und Decodings und sowas auf sich hat, sich das mal anzugucken, hier den Link. Ja, Optimierung. Also man sollte nicht sozusagen routinemäßig optimieren, sondern wirklich nur wenn es nötig ist. Also nicht so nach dem Motto, ja, ich nehme da jetzt eine Liste und ich habe gehört, Dictionaries sollen schneller sein beim Lookup und ich nehme jetzt immer Dictionaries oder so. Macht den Code nur unnötig kompliziert. Meistens ist es gar nicht die Stelle, die zu optimieren ist. Man merkt gar keine Geschwindigkeitsänderung und hat nur irgendwie furchtbar schwer wartbaren Code. Ist nicht schön. So, stattdessen erstmal alles sauber entwickeln. Und falls es dann zu langsam ist, dann mit einem Profiler beigehen und wirklich gucken, wo sind die Engpässe. Und nur an den Stellen optimieren. So, und im Hinblick auf schwerer wartbaren Code, auch wenn keine Geschwindigkeitssteigerungen sich ergeben nach der Optimierung in Anführungszeichen, die auch wieder rückgängig machen. Geht mit einer Versionsverwaltung ganz einfach, auch einen Grund, Versionsverwaltung zu verwenden. Ich habe das hier in dem Artikel, habe ich dieses ganze Vorgehen zum Optimieren relativ ziemlich ausführlich beschrieben. Also das ist auch online verfügbar, man muss auch kein Abo irgendwie für haben fürs Linux-Magazin oder so. Ich bin auch gleich durch. Das ist nochmal auch sehr nützlich, also gerade wenn man jetzt sonst nicht so viel mit Python macht und da, sage ich mal, quasi noch ein paar Augen in Form eines Programms haben will, was noch drauf guckt. Da gibt es diese beiden Projekte, PyLint und PyChecker, die finden eine ganze Menge. Also ist auch manchmal, selbst wenn der Code nicht fehlerhaft ist, gibt es einem manchmal noch eine interessante Einsicht, so wie Lint zum Beispiel für C-Code auch. Hm. So, ja, die Zusammenfassung, ich kann die jetzt überspringen oder nur mal ganz kurz aufgelegt lassen, ja, bevor ich hier geschlagen werde. Das ist also der zweite Teil, ist ja im Prinzip das, was ich auch jetzt hier vorgetragen habe. Hm. Ja, okay. Das ist. Dankeschön.
Sehr diszipliniert, danke. Gibt es, ich weiß zwar nicht, wo die Angst herkommt, dass er geschlagen wird. Also, ich kenne keine derartigen Vorkommnisse. Gibt es Fragen?
Werden online zu finden sein, sagen wir es mal so, ja. Also hatte ich auch am Anfang gesagt, wegen der Links und so, die drin stehen, muss ja nicht alle aufschreiben. Ja. Sonst keine Fragen. Alles zu schwierig oder zu langweilig? Oder beides. Ich bin auch noch am Stand der Leipzig Python User Group, also unten.
Genau, ja, also das ist direkt neben, wenn man die Treppe runterkommt, dann rechts.
So, ne? Ja, genau, rechts um die Ecke.
Okay. Okay, dann vielen Dank nochmal und dann ja guten Appetit oder was auch immer. Tschüss. Okay.